Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer, und herzlich willkommen
bei Ich höre, du sagst,
einem Imago-Podcast
mit Dorothea Trautmannsdorf
und Heidi Kuhlung. Heidi, es ist allerhöchste Zeit, dass wir über den Imago-Dialog sprechen.
Stimmt, weil der Imago-Dialog ist das Herzstück der Methode, mit der wir arbeiten. Und unser Podcast verdankt dem Dialog auch seinen Namen.
Und außerdem ist der Dialog einfach das Instrument unserer Methode. Wann immer zu dir in die Praxis oder zu mir Paare kommen, dann begleiten wir sie bei einem Imago-Dialog.
Ja, und es gibt prinzipiell verschiedene Formen des Dialogs, da wollen wir jetzt nicht drauf eingehen. Uns geht es um die Grundstruktur, der jeder Imago-Dialog zugrunde liegt. Und die möchten wir heute näher bringen.
Aber bevor wir jetzt über die Struktur sprechen, Heidi, was ist denn das, was dich am Dialog so fasziniert?
Ja, also es ist ja so, dass wie viele Therapeuten oder Begleiter, die mit Imago arbeiten, das ist mir aufgefallen, da gibt es einfach ganz, ganz viele, die ja Imago erst einmal im privaten Kontext kennengelernt haben. Und so ist es auch für mich. Ich habe es ungefähr vor 10 Jahren, habe ich Imago kennengelernt, gemeinsam mit meinem Mann. Und es hat mich sehr berührt, einfach die Verbindung, die innerhalb kurzer Zeit wieder entstehen konnte zwischen mir und zwischen meinem Mann. Das hat mich zutiefst berührt. Und deswegen gefällt es mir auch so gut, dass du da sagst, was hat dich fasziniert, weil eigentlich ist es so, dass man den Imago-Dialog auch letztendlich nur begreifen kann, wenn man ihn selber erlebt.
Ja, also mein Erleben war so, was ich das Allertollste fand immer am Imago-Dialog ist, dass der spricht, so viel Raum und Ruhe hat, um wirklich von sich und über sich zu sprechen und aus sich heraus, ohne dass er Angst haben muss, dass der andere gleich entgegnet mit einer Verteidigung oder mit einem Angriff oder mit einem, das siehst du falsch oder so, sondern es gibt so viel Raum, um eigene Gedanken und Gefühle wirklich zu entwickeln und darzustellen.
Ja, und wie du das sagst, ist es ja gerade so bei Paaren, die in einer Krise sind, also damals waren mein Mann und ich auch in einer Krise, und da erleben wir das eben oft gar nicht mehr, diesen Raum zu haben. Und für mich war es damals tatsächlich so, dass es fast wie Magic war, das so zu erleben. Und damals habe ich natürlich noch nicht die ganzen Hintergründe gewusst. Ja. Jetzt weiß ich, es ist letztendlich nicht Magic, es gibt Gründe dafür. Über die möchten wir auch heute sprechen, was die Gründe sind, warum dieser Dialog eben so gut geeignet dafür ist, Paare aus so einer Krise rauszuführen, zu dieser Verbundenheit zu führen, und warum das ein echter Gamechanger sein kann. Es ist so, dass es mich heute immer noch berührt, vor allem wenn ich auch Paare begleite, nämlich auch quasi die Ehre zu haben, da dabei zu sein, wenn jemand so in Verbindung zu kommt. Das ist für mich was ganz Kostbares. Und ich komme da so vor als Begleiter wie eine Hebamme im Endeffekt, weil eine Hebamme letztendlich ja nicht die Arbeit macht. Also die Geburtsarbeit, die macht ja die Frau. Und bei Imago, beim Dialog, ist es auch so, dass nie der Begleiter, die Begleiterin oder Therapeut, Therapeutin die Arbeit machen, sondern immer das Paar. Und wir halten einfach den Rahmen, damit es möglich ist. Ja, und noch eine Parallele gibt es zur Geburt, das habe ich schon erwähnt, also die ich auf jeden Fall sehe, ist auch eine Geburt, da kann man sich gut theoretisch vorbereiten. Ich finde es auch wunderbar, liebe Hörerinnen und Hörer, dass ihr jetzt hier zuhört und offensichtlich da mehr wissen wollt. Es ist gut, sich zu informieren, und letztendlich ist es wie bei einer Geburt, erleben muss man selber.
Ja, da bin ich ganz bei dir. Und also Ein weiterer Aspekt, den wir am Imago-Dialog so gerne haben, ist, im Grunde genommen leistet der auch Hilfe zur Selbsthilfe. Also wenn Paare das mal einigermaßen gelernt haben, dann ist es ihnen auch möglich, über schwierige Dinge, über kritische Themen, über herausfordernde Sachen zu Hause und ohne uns als Begleiterinnen Dialoge zu führen. Allerdings am Anfang ist es schon gut, wenn man das mit Begleitung lernt. Also das ist ein bisschen das, was du sagst. Man kann es in der Theorie sich zwar anlesen, ja, aber erfahren muss man selber und genauso muss man es auch ein paar Mal angeleitet erleben und dann kann man das aber auch. Es ist wirklich möglich, das auch zu Hause allein zu machen.
Ja, dafür bedarf es, das ist schon so ein bisschen angedeutet, einiger Fähigkeiten, die wir in der Regel auch nicht automatisch beherrschen. Das heißt, da gibt es einiges, was es auch tatsächlich zu lernen gilt. Und diese Fähigkeiten, da ist es einfach gut, jemanden auch an der Seite zu haben, der einen da anleitet, dass man die auch gut anwenden kann.
Also zu diesen Fähigkeiten, die man braucht für einen Dialog, sind in erster Linie mal das Spiegeln. Also das Spiegeln bedeutet wortwörtliches Wiederholen dessen, was der Sender, die Senderin im Dialog sagt. Und es klingt total banal am Anfang, wenn man das so sagt. Es ist aber recht komplex und wir haben deswegen auch eine ganze Podcast-Folge dem Spiegeln gewidmet. Könnt ihr mal reinhören, wenn euch das interessiert. Und eine zweite Fähigkeit, die man wirklich, wirklich braucht für den Dialog, damit der gelingt, ist das sogenannte Parkplatzmanagement. Das werden wir euch später noch erklären, was damit gemeint ist.
Ja, und dann die Struktur ist ganz wichtig. Die Struktur selber ist natürlich an sich keine Fähigkeit, aber jeder Dialog hat eigentlich die gleiche Struktur, besteht aus 7 Schritten. Und bevor wir die einzelnen Schritte erläutern, würde ich dich gerne mal bitten, kannst du mal so einen Überblick geben darüber, was sind denn diese 7 Schritte, wie läuft so ein Dialog ab?
Also für mich ist die Struktur des Dialogs, die ja sehr klar und sehr streng ist, die ist wie das Rückgrat jedes Dialogs. Und dieses Rückgrat im Fall, also in dem Fall, besteht aus 7 Wirbeln. Und die Wirbel sind die Wertschätzung, das Thema, die Zusammenfassung, das Validieren oder Geltenlassen, das Einfühlen und
Und dann am Ende wieder eine Wertschätzung?
Genau, also am Ende wieder, stimmt, am Ende wieder eine Wertschätzung und ganz am Schluss der sogenannte nonverbale Abschluss. Also das ist dann eine Umarmung oder ein Kuss oder, also da sind eurer Fantasie keine Grenzen gesetzt.
Ja, ich kann mir vorstellen, dass jetzt für einige gar nicht so klar ist, was jetzt diese einzelnen Wörter bedeuten. Da kommen wir noch drauf. Aber jetzt mal die Frage auch, ich meine, ich habe ja auch immer wieder Paare oder Menschen, die dann sagen so, warum diese Struktur, das ist doch einengend, da kann ich gar nicht frei reden. Braucht man das unbedingt?
Ja, das verstehe ich auch. Mir ist es am Anfang selber auch so gegangen. Ich war total gehemmt und wusste gar nicht, wie ich reden soll. Vor allem, weil ich ja auch jemand bin, der sich sehr gerne an Regeln hält. Und für solche Menschen kann das am Anfang wirklich sehr schwierig sein. Aber die Struktur, diese klare, vorgegebene Struktur hat zum Ziel, für größtmögliche Sicherheit zu sorgen. Und jetzt verwendet man ja den Dialog nicht unbedingt, um sich auszutauschen, wer was wann wie erlebt hat oder so. Das ist,
kann man auch,
aber es geht eben immer um eher schwierige Themen. Und da kommt natürlich sehr schnell, kommen da bei solchen Gesprächen Angst und Unsicherheit ins Spiel. Und diese ganz klare Struktur, an die sich beide ausgemachterweise dann natürlich halten, die bietet einfach eine Sicherheit, um sich einander zu öffnen.
Ja, und es ist ja auch tatsächlich so, dass die Paare, die mit Imago anfangen, meistens aus einer Krise herauskommen, also aus einer unsicheren Situation. Oftmals auch sagen, sie können gar nicht miteinander reden, sie reden immer aneinander vorbei, was ja damit zusammenhängt, weil es so unsicher ist und deshalb brauchst du die Sicherheit. Und wir haben ja auch deswegen eine Episode übers Gehirn, weil wir da auch drüber reden, dass das biologische Voraussetzungen sind, damit wir überhaupt miteinander in Verbindung kommen. Sicherheit, weil ohne Sicherheit reagiert nur unser Stammhirn, das heißt, wir sind im Flucht-, Angriffsmodus totstellen. Und nur wenn wir in Sicherheit sind, können wir den Frontallappen einschalten. Das heißt, nur dann können wir miteinander reden, uns zuhören, vernünftig aufeinander eingehen. Und das sind ja alles Grundvoraussetzungen, damit wir miteinander kommunizieren können. Also macht es eben sehr, sehr viel Sinn, dass dieser Imago-Dialog dafür sorgt, in vielerlei Hinsicht und auch mit der Struktur, dass es diese Sicherheit gibt, damit Paare wieder miteinander in Verbindung kommen können.
Okay, jetzt waren wir sehr stark bei der verbalen Kommunikation, aber es gibt ja auch noch einen weiteren Aspekt im Kommunizieren.
Ja, den Körper. Auch der Körper spielt eine Rolle. Das Paar setzt sich gegenüber, schaut sich direkt in die Augen. Das heißt, es ist ganz wichtig, beim Dialog auch immer darauf zu achten, dass die Körperhaltung offen ist, weil es spricht ja eben nicht nur die Sprache, sondern auch die Mimik, Gestik. Und wenn ich jetzt meine Beine übereinander schlage, dann gibt es da quasi schon eine Barriere. Das ist anders, wie wenn ich da offen dem anderen gegenüber sitze. Und auch natürlich, wenn ich versuche, freundlich zu schauen, ja? Wenn ich ein freundliches Gesicht mache, das nehme ich an, das kennt ihr alle, da rede ich doch lieber, wenn ich da ein freundliches Gesicht schaue und auch jemanden anschaue, der ganz offensichtlich auch mit seinem Körper signalisiert, hey, ich will mit dir reden. Und das ist ja auch wieder eine Form von Sicherheit, die Grundvoraussetzung dafür ist, dass wir Menschen überhaupt miteinander kommunizieren können.
Ja, also ein ganz wesentlicher Aspekt, den du da jetzt gesagt hast, das ist ein großer Unterschied, glaube ich, zu den meisten anderen oder vielleicht allen anderen Formen der Paartherapie, dass das Paar wirklich sich gegenüber sitzt und nicht, wie es üblich ist, dass die so in V-Form auf den Therapeuten hin oder auf die Therapeutin hin ausgerichtet sind, sondern sie schauen sich wirklich, sie sitzen einander wirklich face-to-face gegenüber.
Ja, das ist tatsächlich anders, weil es ja auch die Rolle des Begleiters ist, die beiden in Verbindung zu bringen. Also das heißt, der spielt nicht so eine Rolle, es läuft nicht über dem Therapeuten, sondern im Idealfall wirklich übers Paar. Und genau, das ist, glaube ich, ein großer Unterschied zu anderen Paartherapien. Auch eben dieses wichtige Element, der erste Punkt bei jedem Dialog ist immer die Wertschätzung. Wir beginnen immer mit einer Wertschätzung, weil die Wertschätzung zum einen mal den Fokus in die Richtung legt, in die wir gehen wollen, nämlich, dass wir dem anderen gewogen sind. Und dann, abgesehen davon, bringt die Wertschätzung auch viel Sicherheit, weil ich weiß dann, der andere ist mir gewogen, ich kann mich entspannen und kann mich dem anderen mitteilen. Deswegen ist die am Anfang tatsächlich sehr, sehr wichtig. Und ich möchte auch was erzählen von mir selber gleich. Ich dialogisiere ja schon sehr, sehr lange, habe es aber letztens erst wieder mal so richtig gespürt, wie diese Wertschätzung echt etwas nachhaltig verändern kann. Ich hatte einen Konflikt, wie es so vorkommen kann, mit meinem Sohn. Uns beiden war es sehr, sehr wichtig, wieder miteinander in Verbindung zu kommen, beziehungsweise meinem Sohn war es einfach auch wichtig, mal seine Frustration mir mitteilen zu können. Und ich war sehr angespannt, weil es zum einen tatsächlich nie leicht ist, finde ich, Frustration anzuhören und auch, weil es mir sehr wichtig war, dass wir da wieder in Verbindung kommen können. Und ich habe dann gemerkt, als ich ihm die Wertschätzung ausgesprochen habe, also es war für mich, manchmal ist es ja auch schwer, wenn man gerade mit jemandem im Konflikt ist, eine Wertschätzung zu finden. In dem Fall war das gar nicht mal so schwer, eine Wertschätzung zu finden. Was ich gespürt habe, ist, wie es in meinem Gehirn Klick gemacht hat durchs Aussprechen der Wertschätzung. Ich habe plötzlich gemerkt, ich bekomme sehr viel Ruhe, indem ich das ausspreche, was ich alles am anderen wertschätze. Und diese Ruhe war für mich als Empfängerin, also die ich dazu höre, was er mir sagt, ganz, ganz wichtig, um ihm nämlich mit echtem Interesse und mit Neugier zuhören zu können.
Ja, danke, dass du das erzählst. Ich finde es so spannend, dass du sagst, das Aussprechen oder schon allein das Überlegen dessen, was du wertschätzen kannst, und dass aber vor allem auch das Aussprechen so viel Ruhe bringt, weil für mich ist es immer eher, also ich habe es immer eher von der empfangenden Seite als total schön und beruhigend empfunden. Also wenn mir jemand etwas sehr Wertschätzendes sagt, dann fühle ich mich gleich mal einen Ticken wohler.
Ja, so geht es mir in der Regel auch, das stimmt. In dem Fall jetzt Genau, wir haben da quasi bei der Wertschätzung den Schritt 1 und der Schritt 2 ist, das war jetzt bei meinem Sohn und mir klar, wer da sendet und wer empfängt. In der Regel ist das ja bei einem Paar nicht immer klar, das heißt an der Stelle wird ja meistens dann ausgemacht, wer möchte senden und wer möchte empfangen, weil es beim Imago-Dialog ist auch auf wegen der Sicherheit quasi, dass ganz klar ist, wer erzählt und wer hört zu. Und es geht für den Dialog immer nur in die eine Richtung. Also es gibt da keinen Switch innerhalb des Dialogs.
Ja, also sozusagen am Beginn des Dialogs werden die Rollen verteilt.
Genau.
Die Rolle des Senders und die Rolle des Empfängers.
Das heißt, in dem Fall habe ich auch nur meinem Sohn für den Dialog mal zugehört und ihn gespiegelt. Aber ich habe selber nicht mein Erleben in dem Fall mitgeteilt.
Ja, was nicht immer ganz einfach ist.
Ja, weil ich hätte durchaus Ideen dazu gehabt, was ich hätte sagen können. Ich hätte auch gerne aktiv meine Welt dargelegt. Das geht, also ich glaube, das ist was viele kennen. Und deswegen entsteht ja oft so ein Ping-Pong-Spiel und das ist beim Imago-Dialog nicht. In dem Fall habe ich wirklich nur den Frust meines Sohnes angehört und es geht beim Imago-Dialog einfach mal darum, in die Welt des anderen einzutauchen und die eigene... Ja, die eigene ein bisschen hinten anzustellen, so verlockend das auch gewesen wäre, ihm zu erklären, warum ich mich so verhalte, warum das vielleicht auch wichtig ist in meiner Rolle als Mutter und mit der ganzen Verantwortung und so weiter und so fort.
Ja, was du da jetzt ansprichst, Heidi, das ist das, was wir Parkplatzmanagement nennen, nämlich dieses, das, was der Empfänger, also die eine der wichtigsten Aufgaben des Empfängers im Dialog ist eben das Parkplatzmanagement und das heißt, seine eigenen Gedanken, Gefühle, Emotionen, Assoziationen wirklich einfach hintanzulassen, hintanzustellen und hinter sich zu lassen und für die Dauer des Dialogs nur zuzuhören dem anderen und wirklich nur da zu sein, offen, neugierig, wohlwollend da zu sein und nur aufzunehmen.
Und das ist, erlebe ich auch immer wieder in der Praxis, dass das für viele gar nicht einfach ist. Und ich kann da auch von mir erzählen, dass ich früher die Angst hatte, dass wenn ich das mache, dann hatte ich so den Eindruck, meine eigene Meinung aufgeben zu müssen. Wenn ich da jetzt nicht widerspreche und meins da liegt, dann hatte ich die Sorge, dass meine Meinung untergeht, ja, oder dass ich dann kein Recht habe, wenn ich nur zuhöre und einfach mal nur zu verstehen zu gelingen. Und mit diesem Parkplatzmanagement habe ich verstanden, hey, ich kann meine Meinung auch sagen. Jetzt ist nicht der Ort. Ich parke das Ganze dafür, dass ich es auch später in einem anderen Dialog bringen kann. Ich tauche jetzt einmal nur in die Welt des anderen ein, weil das alleine schon sehr, sehr viel verändern und bewegen kann an der Situation.
Gut, also um das zusammenzufassen, das heißt, dein Sohn erzählt dir seinen Frust und du spiegelst es mal einfach zu 100%.
Genau, das heißt, er sagt was und ich sage dann, ah, ich höre, du sagst, da, habe ich dich gehört.
Und dieses ich höre, du sagst, da kommt eben der Name unseres Podcasts her.
Weil das sagt man ja relativ oft, ich höre, du sagst. Ja, weil das ist durch dieses Spiegeln ist es eben nicht möglich, dass man lange ausschweifende Sätze, muss ich kurz und knapp halten, die Wahrheit ist kurz und knapp. Und deswegen sagt man als Empfänger relativ oft, ich höre, du sagst. Und ja, deswegen ist das so ein bisschen so wie ein Markenzeichen von dem Imago-Dialog eben.
So ein bisschen ein Mantra.
Ja, kann man vielleicht sagen, ja. Ja. Ja, genau, und weil du gefragt hast, ja, als er mein Sohn da als seinen Frust ausgesprochen hatte, eben eher in kurzen Sätzen, dann kommt, ich glaube, es ist Schritt Nummer 3 oder 4 quasi.
Der dritte Wirbel.
Der dritte Wirbel, genau. Das heißt, da habe ich ihn danach noch einmal zusammengefasst. Das heißt, alles, was er da gesagt hat, habe ich versucht, das Wesentliche zu hören. Und dann frage ich auch da am Ende noch einmal, habe ich dich gehört? Weil es kann ja sein, dass mein Sohn was anderes als wesentlich sieht, also dass ich vielleicht was nicht erwähnt habe. Dann sagt er eben, ja, du hast mich gehört, hast schon viel gehört, was ich noch sagen möchte. Oder was auch oft vorkommt, ist, das kenne ich auch von mir selber, wenn man dann nochmal selber hört, was man da so alles gesagt hat, dann sagt man, ah genau, und da fällt mir ein, das ist mir auch noch wichtig zu sagen. Und dann kann man das auch noch da an der Stelle ergänzen.
Und für viele Menschen ist diese Zusammenfassung schon mal ein ganz, ganz besonders berührendes Erlebnis, weil nämlich dass das Gegenüber so genau zuhört und so gut zuhört. Also das ist eben oft schon sehr, sehr berührend. Und trotzdem gibt es dann noch weitere Wirbel, die zu durchschreiten sind im Dialog, weil nur weil der eine dem anderen jetzt wirklich genau zugehört hat, heißt es noch lang nicht, dass der wirklich verstanden hat, worum es dem Sender geht. Und deswegen gibt es eben diesen nächsten Teil, der nennt sich Validierung oder Sinngebung im Grunde genommen.
Ja, und das Lustige ist ja, dass viele Menschen, weil du es vorhin auch gesagt hast, schon nur wenn der andere mir so genau zuhört, haben sie den Eindruck, schon verstanden worden zu sein. Das allerdings ist erst dann tatsächlich der nächste Schritt. Und ich finde auch vom Dialog her tatsächlich der herausforderndste Teil, weil es geht dann darum zu sagen, ja, ich verstehe, was du sagst und es macht Sinn, weil auch zu sagen, weil ich zum Beispiel, ich verstehe, dass du frustriert bist von mir als Mutter, weil ich ja auch immer da mache oder weil du in der und der Situation stehst oder es macht auch Sinn, dass du da so frustriert bist, weil aus deiner Geschichte hast du das und das ja schon oft erlebt. Und da ist es tatsächlich noch einmal mehr wie das bloße Zuhören, weil ich mich sozusagen an die Stelle meines Sohnes stelle. Das heißt, ich versuche aus seinen Augen die Welt anzuschauen, weil von meiner Position, von meiner Perspektive als Mutter sehe ich eben ganz, ganz andere Dinge, wie aus seiner Perspektive in einer ganz anderen Lebensphase. Da habe ich eben eine ganz andere Weltsicht und ein anderes Bild und das, darum geht es, diese in der Validierung zu bringen.
Über die unterschiedlichen Perspektiven und Weltsichten gibt es übrigens auch eine Episode von unserem Podcast. Könnt ihr auch mal reinhören.
Ja, also auf jeden Fall, das schafft schon sehr viel Verbindung auch, dieses Verstehen. Das ist eine sehr starke Stelle, finde ich, mit dem Margot-Dialog.
Ich mag diesen Teil ganz besonders gern. Du hast gesagt, es ist einer der schwierigsten, das stimmt. Aber es ist auch einer der, also der, wenn der Teil gelingt, dann verfehlt er nur selten seine Wirkung, ja. Finde ich. Also das erlebe ich so. Absolut. Ich gebe meinen Paaren in dem Fall immer den Satzanfang, aus deiner Sicht kann ich total nachvollziehen, dass du... Und das hat eine sehr berührende Kraft immer,
ja.
Wenn das gelingt.
Kann ich bestätigen.
Und dann, der nächste Wirbel ist auch sehr kraftvoll, sehr viel kürzer. Das ist der emotionale Verstehensteil, also wo es darum geht, nicht nur im Kopf nachzuvollziehen, was der Sender gesagt hat und wo seine Not oder sein Schmerz liegt, sondern da geht es darum, dass der Empfänger versucht, sich auch wirklich in sein Gegenüber einzufühlen. Also da würde man das einführen mit einem Satzanfang wie: Ich stell mir vor, in solchen Situationen fühlst du dich.
Ja, oder es kann auch sein, ich stell mir vor, jetzt fühlst du dich. Also darauf bezogen, nachdem ja diese ganzen Dinge abgelaufen sind, fühlst du dich. Oder?
Ja, das ist interessanterweise beides möglich, was ja zeigt, dass es letztlich nur darum geht, dass das Gegenüber sich nicht nur in mich rein denken, sondern auch wirklich in mich rein fühlen kann. Und das muss einfach ankommen.
Und ich finde, es zeigt auch, dass der Imago-Dialog eben viel mehr ist als bloßes Reden, sondern tatsächlich auch den Körper, die Emotionen, Sprache, also ganz, ganz viele essentielle Elemente unseres menschlichen Seins umfasst. Und ja, zum einen natürlich oft ein Erkenntnisgewinn bringt auch, aber viel, viel mehr als das auch noch, weil es auch darum geht, gesehen zu werden, verstanden zu werden, angenommen zu werden. Und dadurch zeigen sich eben ganz neue Facetten des Partners. Ich denke, das ist auch das, was du gemeint hast mit dem Raum ganz am Anfang. Dadurch öffnen sich Räume, dadurch, dass ich nur beim anderen bin, die es ermöglichen, dass ich Facetten sehen kann, die ich sonst nicht sehen könnte, und ja, oft nur durch so einen Dialog werden Konflikte entschärft, Themen lösen sich auf, weil ich finde, der Rumi hat es so für mich auf den Punkt gebracht, der hat ja gesagt, jenseits von richtig und falsch ist ein Ort, dort treffen wir uns. Für mich ist der Imago-Dialog so ein Raum, weil es eben nicht um richtig und falsch geht.
Es geht nicht um richtig und falsch und es gibt in den Imago-Dialogen keinen Sieger und keinen Verlierer, weil es eben nicht um das, ich habe aber recht und du hast aber nicht recht und so geht, sondern eben wirklich darum, den anderen zu sehen und zu verstehen und zu spüren.
Ja, es gibt da noch zwei Schritte, von denen wir jetzt nicht mehr gesprochen haben. Es ist am Ende nochmal eine Wertschätzung. Da geht es darum, wirklich eine Wertschätzung auszusprechen für den Dialog. Und das ist auch wichtig, weil es ja nochmal so eine Betonung ist, wo der andere mitnimmt, das war für dich in dem Dialog wichtig.
Oder wertvoll.
Oder wertvoll auch. Und das bringt oftmals auch nochmal einen Erkenntnisgewinn, finde ich.
Ja. Und dann gibt es den sogenannten nonverbalen Abschluss, haben wir ja am Anfang schon erwähnt. Das ist, was auch immer, ein Blick, eine Umarmung, irgendeine Geste.
Und ich finde, das ist auch sehr wichtig, weil es nämlich damit auch das Körperliche reinbringt noch einmal und ganzheitlich ist. Ja, wir hoffen sehr, dass wir euch da jetzt mal so einen Überblick über den Imago-Dialog gegeben haben. Zu vielen Themen, das haben wir schon immer wieder erwähnt, weil die sehr komplex sind, haben wir nochmal extra Episoden gemacht, wie für das Gehirn, für die Spiegeln, für die Wertschätzung. Ja, das sind die Episoden, die einfach wirklich noch gut sind, ergänzend anzuhören.
Alle Episoden ist gut, wenn man sich anhört, finde ich.
Stimmt.
Ja.
Hört euch die anderen auch an und sagt uns bitte auch ganz gerne, falls ihr irgendwelche Fragen habt oder Anregungen zu diesem Podcast. Wir freuen uns über jede Mail.
Danke, ciao, ciao.
Ciao, ciao. Wenn ihr uns schreiben möchtet, weil ihr vielleicht irgendeine Frage habt oder euch ein Thema auch berührt hat, dann meldet euch gerne. Alle Infos und Kontaktmöglichkeiten findet ihr in den Shownotes und auf unseren Websites. Bis zum nächsten Mal.